Die linken Radikaldemokraten brechen in höhnisches Gelächter aus. Schon wieder ein Habsburger an der Spitze Deutschlands, ein Vertreter der abgelebten alten Dynastien. Dann, man hätte es sich denken können, schießt auch noch Preußen quer. Man werde den liebenswürdigen älteren Herrn aus Wien gern unterstützen, sich aber in die eigenen Entscheidungen natürlich nicht dreinreden lassen.
Kriegerische Verwicklungen in Deutschlands Norden sorgen dann sehr schnell für einen Ansehensverlust der Paulskirche. Holstein zählt zum Deutschen Bund, wird jedoch vom dänischen König als Herzogtum regiert, genau wie Schleswig. Als die Dänen Schleswig noch fester an sich binden und von Holstein lösen wollen, ertönt in ganz Deutschland ein patriotischer Aufschrei. Der Bundestag beauftragt die preußischen Truppen, Dänemark eine Lektion zu erteilen. Und tatsächlich überschreitet ein General namens Wrangel die dänische Grenze. Das Paulskirchenparlament unterstützt den Krieg, muss aber erleben, dass Preußen einen Waffenstillstand mit Dänemark schließt, ohne in Frankfurt nachzufragen. Die Abgeordneten protestieren erst wütend, erkennen den Frieden dann zähneknirschend an, was nun wieder draußen im Land für Unmut sorgt. Das Parlament hat sich gründlich blamiert.
Protestveranstaltungen schlagen in offenen Aufruhr um. Am Ende werden zwei konservative Abgeordnete, die den Friedensschluss unterstützt haben, vom Mob umgebracht. Preußisches Militär, ausgerechnet, muss die Paulskirche schützen.
Musste diese Versammlung von Träumern und Büchergelehrten bei der ersten Gelegenheit an der harten Realität scheitern? Professor Hans Meyer ist anderer Ansicht.
So schlecht ist der Ruf des ersten deutschen Gesamtparlaments heute nicht mehr. Wenn man die Urteile der heutigen Historiker liest, so hat 1848/49 eigentlich im Abstand immer mehr gewonnen. Der schlechte Ruf, der stammte aus der Zeit unmittelbar nach dem Scheitern der Paulskirche. Und bekannt ist, dass von ganz links Bakunin und von ganz rechts Bismarck dem Parlament vorgeworfen wurde, es habe die deutsche Frage nicht gelöst. Die sei eben nur lösbar, wie Bismarck sagte, mit Blut und Eisen. So geschah es ja später. Was die chaotischen Abläufe angeht, so musste natürlich diese Nationalversammlung erst einmal Gestalt annehmen und ein Verfahren entwickeln. Vor allem aber, sie hatte nicht die entsprechende Macht. Die 41 Staaten des Deutschen Bundes bestanden ja noch weiter mit ihrem eigenen Staatsverständnis, ihren militärischen Ressourcen. Und die Paulskirche ist dann schließlich zurückgewichen. Und was von ihr eigentlich in die Zukunft gewirkt hat, waren die Grundrechte.
Unbeirrt durch die Rückschläge arbeiten die Parlamentarier ihr Pensum ab, erzielen durch die Bildung fester Fraktionen relativ schnell handlungsfähige Mehrheiten, kontrollieren selbstsicher die Exekutive, die provisorische Zentralgewalt, indem sie mehrmals einen Wechsel der Kabinette durchsetzen. Doch in diese fruchtbare Arbeit hinein fällt die Nachricht, dass König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen sein eigenes kleines Parlament in Berlin, das ohnehin nicht viel Rechte hat, aufzulösen gedenkt und dem Land eine eigene Verfassung aufoktroyieren will. Eine Notstandsverordnung. Und aus Wien kommt erneut starker Widerstand gegen einen deutschen Staatenbund, wie ihn die Paulskirche gerade diskutiert, und gegen Planspiele, das Oberhaupt dieses Staatenbundes könne aus Preußen kommen.
Wer will da noch endlos darüber diskutieren, wer das ersehnte einige Deutschland führen soll? Lieber erst einmal über die Freiheit reden, die das noch zu bestimmende Staatsoberhaupt sichern soll. Was wie eine Flucht aussieht, wird zur Sternstunde der Paulskirche. Denn mit dem jetzt ausgearbeiteten Katalog der Grundrechte schafft man den Anschluss an die revolutionären Entwicklungen in Westeuropa. Dem Zugriff des Staates auf den einzelnen Bürger wird ein Riegel vorgeschoben. Konkret heißt das:
persönliche und politische Freiheit. Gleichheit aller vor dem Gesetz, ohne Rücksicht auf Stand und Konfession. Glaubens- und Gewissensfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit, Vereins- und Versammlungsfreiheit, Recht auf Eigentum. Abschaffung der Adelsprivilegien, staatsbürgerliche Gleichstellung der Juden. Ausgeschlossen von allen politischen Rechten bleiben weiterhin die Frauen. Und während die Bauern endgültig aus ihren alten Abhängigkeiten freikommen, klammert man die elenden Lebensbedingungen der Arbeiterschaft aus. Das Recht auf Arbeit und ein garantierter Mindestlohn werden zwar kurz diskutiert, aber die bürgerliche Mehrheit vertraut auf die Selbstheilungskräfte des freien Marktes.